Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Heute haben wir eine ganz besondere Folge. Es ist die 19. Folge und ich habe mein erstes Interview geführt. Zu Gast ist Krone, wie ihr sicher in den Titel der Folge sehen könnt. Wir haben ein bisschen gequatscht, er hat viel erzählt und wir haben über ihn geredet, über seine Musik, über den Grund, warum seine Musik so ist, wie seine Musik ist und was er sich dabei denkt, wenn er Musik macht. Und es ist sehr spannend, interessant. Bin überzeugt, dass man, wenn man dem Jungen zuhört, einiges lernen kann, auch obwohl er noch sehr jung ist. Aber wann war Alter schon mal ein Grund, um jemanden nicht zuzuhören? Und deswegen schaltet ein, bleibt jetzt dran, ihr müsst ja nicht einschalten, habt ihr schon eingeschaltet, also bleibt jetzt dran und hört zu und dann sehen wir uns und hören wir uns gleich wieder. Qualität ist jetzt nicht so geil, an der Interviewqualität muss ich noch arbeiten, also vom Sound her auch und ja, aber ich denke, es wird gehen und das ist Folge 19 mit Krone. Viel Spaß! So, herzlich willkommen zu Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Ich habe heute einen Gast da, und zwar den Krone. Oder welchen,
moin, moin.
Welchen Namen bevorzugst du? Du hast viele Namen.
Ich habe viele Namen und die haben auch alle eine unterschiedliche Verwendung so gesehen. Krone ist so das Dach, unter dem das gesamte Künstlerprojekt steht. Und Kroni Balekta ist der MC-Name und Kroni Banana ist dann der Produzentenname. Also ich trete da in vielgestaltiger Form auf.
Cool. Ja, ich habe mich schon gefragt, warum jetzt Kroni Banana bei Instagram heißt er so, ne?
Ja, genau.
Ja, genau. Genau, da war ich ein bisschen verwirrt. Aber interessant. Okay, woher kommst du? Also, was ist deine Homebase?
Ich komme ursprünglich aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis, bin jetzt mittlerweile aber nach Düsseldorf gezogen und fühle mich mittlerweile auch wirklich hier heimisch. Also, würde es als Wahlheimat beschreiben.
Okay. Ja, das hat man jetzt nicht gehört. Unprofessionell mein Handy angelassen. Also, Düsseldorf heißt. Ist aber eine gute Gegend.
Kommt auf die Bedürfnisse an, glaube ich. Mir ist das alles ein bisschen zu sehr auf Materialismus, auf Wohlstand ausgelegt. Nicht, dass es nicht wichtig wäre, aber mir scheinen hier viele Leute zu vergessen, dass es auch darüber hinaus noch Dinge gibt, an denen man sich erfreuen kann. Und ja, also ich gehöre jetzt nicht, obwohl ich tatsächlich im Medienhafen wohne, wo es eben sehr viel auch. Hier fahren zwischendurch die Ferraris und Lamborghinis mal vorbei. So, aber das ist halt alles überhaupt nicht mein Film und deswegen gehe ich dann die halbe Stunde eher auf die andere Rheinseite und habe dann ganz viel Natur um mich rum und ja, das ist mir einfach wichtiger als
ein schickes Auto.
Sowieso keinen Führerschein gemacht und gedenke auch nicht, das zu tun. Das hängt auch mit meinen ökologischen Überzeugungen zusammen und ich gehe schon ziemlich straight meinen eigenen Weg, glaube ich, und habe da wenig Blaupausen, an denen ich mich irgendwie orientieren könnte.
Okay, würdest du sagen, dass das auch deine musikalischen Einflüsse sind? Weil deine Texte sind ja schon sehr links, kommunistisch, ist ja Kommunismus ist ja ein großes Thema bei dir und so.
Ich würde sagen, dass Musik in erster Linie immer ein Ausdruck in Tagebuchform war, durch die ich mich eben auch über die Jahre, weil ich eben seit meinem 14. Lebensjahr im Grunde schreibe, immer besser selbst kennenlernen konnte. Davon abgesehen, natürlich habe ich auch irgendwo meine politischen Überzeugungen durch Hip-Hop gewonnen. Also meine erste Hip-Hop-Sozialisation war durch Sido, Maske, okay. Wo ich behaupten würde, es ist ein durchaus sehr, sehr progressives Album für die Zeit war, sowohl was die Beats als auch die Themen anbelangt. Und aber in den Jahren danach ging es dann halt auch immer weiter in den Sektor des politischen Raps, Audio 88 und Yesin, KIZ, zugezogen, maskulin. Das waren natürlich schon irgendwie lange Zeit Vorbilder, genauso wie Marx und Engels lange Zeit Vorbilder waren. Ich würde mich immer noch als linksradikal betrachten und halte auch eine basisdemokratische Organisation und ein Umsturz der Verhältnisse, also auf gut deutschen Revolution, mittlerweile für fast unumgänglich. Also ich halte es fast für notwendig. Aber ja, im Wesentlichen, um vielleicht den Bogen wieder zu der Frage zurückzubekommen, ich sehe meine Aufgabe jetzt nicht darin, irgendwie mit einer Uzi in die nächste Bank zu rennen und so auf diese Art und Weise jetzt meine eigene Politik machen zu wollen, sondern eben über die Musik den Leuten einfach vielleicht ein bisschen politisches Bewusstsein mitzugeben und so ein bisschen zu verändern.
Ja, das ist das, was Hip-Hop macht. Also es passt ja ganz gut. Ich meine, mit Message war ja quasi so der politische Start von Hip-Hop und ist ja seitdem immer ein wichtiges Thema gewesen. Über die letzten Jahrzehnte.
Ich würde meinen, mittlerweile nimmt es so ein bisschen Drift auch eher in eine materialistische Richtung und das, so dieses Conscious-Rap-Ding einfach sehr, sehr untergründig ist, zumindest in Deutschland nehme ich das so wahr. Aber ich glaube, 2020 hat sowieso eigentlich niemand mehr Grund, sich über Hip-Hop zu beschweren. Also, gibt ja wirklich für jeden was mittlerweile.
Ja, das müssen halt nur die Leute merken, die sich über Hip-Hop beschweren.
Aber ehrlich gesagt, selten den Eindruck, dass es dann wirklich Hip-Hop-Fans sind.
Also, nee, natürlich nicht,
ich glaube, es ist wichtig, sich manchmal vor Augen zu halten, Hip-Hop ist ja mittlerweile omnipräsent. So. Und Leute, die dann auch 2020 in die Kommentarspalten irgendwie reinschreiben, ich finde Autotune scheiße oder dieses und jenes und wann kommt denn mal wieder ein Boom-Bap-Oldschool-Beat? So, wo ich mir frage, wo seid ihr stehen geblieben in eurem Leben? Es hat jedem seinen Film, jedem seine Berechtigung, so, aber Musik verändert sich halt und ja. Also, wie gesagt, ich glaube halt substanzielle Kritik, so was Inhalte oder vielleicht wirklich einzelne Aussagen anbelangt, kommen eigentlich mehr aus der Szene, habe ich so den Eindruck. Alles andere ist so Spiegelartikel von irgendwelchen Autoren, die dann keine Ahnung haben.
Ja, die gibt es ja auch zuhauf zur Zeit. Vor allem das Ding ist ja bei Boom-Bap-Beats, es gibt ja eine riesige Untergrundszene, die nur Boom-Bap machen. So. Es ist ja nicht so, dass es das nicht mehr gibt. Es ist halt nur nicht so erfolgreich, weil die Kids das heutzutage nicht hören. Die hören halt lieber Capital Bra, der über Gucci rappt und einen Autotune-Hook hat. So.
Und eigentlich ist das doch völlig okay so. Also ich erwarte jetzt nicht von dem 13-, 14-Jährigen, dass er sich schon mit den großen Fragen des Lebens auseinandersetzt. Und umgekehrt, jemand, der vielleicht einfach mit Boom-Bap-Beats groß geworden ist und einfach so sozialisiert wurde und für den das jetzt so der komplette Stilbruch ist, so der soll halt weiter Boom-Bap hören. Das ist ja überhaupt kein Problem. So, auch obwohl ich, würde ich behaupten, um jetzt da an der Stelle zu meiner Musik zurückzukommen, immer mehr in die progressivere Schiene, immer mehr Experimentelles, immer mehr mit Autotune auch versuche, irgendwie meinen Stimmeinsatz zu erproben. Ich feiere trotzdem nach wie vor jede Menge Oldschool-Sachen und könnte das, was ich tue, auch, glaube ich, sonst gar nicht machen. Also,
okay.
Das Beste aus beiden Welten versuche ich immer irgendwie so zu einer gelungenen Kombination zu bringen.
Ja, das kenne ich, ja. Das ist ein guter Ansatz, glaube ich. Wo wir gerade beim Musikalischen sind, weil wo kriegst du deine Beats her? Machst du selbst oder hast du jemanden, mit dem du zusammenarbeitest?
Ich hatte in den vergangenen Jahren verschiedene Produzenten, mit denen ich hier und mal so zusammengearbeitet habe und von denen ich mir ein bisschen was abschauen konnte. Die Beats produziere ich im Moment nicht selber, die kommen von The Artisans. Das ist ein Producer, den habe ich vor 2-3 Jahren mehr oder minder zufällig entdeckt. Scheint wohl irgendwie aus der Ukraine zu kommen. Okay. Und kaufe ich die Beats noch ganz stumpf und erfreue mich dann einfach an der meiner Meinung nach wahnsinnig herausragenden Vielfalt und Qualität, die der ihnen bietet für vergleichsweise geringen Preis. Und davon abgesehen geht es aber auch jetzt schon immer mehr in die Richtung, auch selbst Beats produzieren zu wollen, auch Mischen und Master mal zu lernen, weil als ich mit Musik angefangen habe, war so der Gedanke, mit dem ich da herangetreten bin, ich würde am liebsten von der Idee bis zur Finalveröffentlichung alle Fäden in der Hand halten. Und deswegen, also mal gucken, was die nächsten Monate mit sich bringen diesbezüglich, aber bleibt auf jeden Fall auch da spannend und eine Reise, eine Entwicklung. Man kommt ja nie, also man baut 1000 Bretter, aber man kommt jetzt, glaube ich, nie zu dem Punkt, wo man sagt, okay, der ist es und jetzt brauche ich keine Musik mehr machen, weil der ist es. Und, da findet ja immer eine Veränderung statt und von daher finde ich es einfach spannend, in so viele verschiedene Richtungen wie möglich zu gehen.
Ja, oh, okay, cool. Ja, dann frage ich mal so ein paar allgemeine Sachen. Du bist ja auch noch recht jung eigentlich, ne? Also, willst du dein Alter verraten, oder?
Werd jetzt im, selbstverständlich, werd jetzt im September
19. 19? Okay, dann bist du echt noch, ist echt noch ein Weg vor dir.
Hoffe ich doch.
Ja, ist ja auch, also, ich meine, wenn du dir jetzt mal Künstler anguckst, die heute 40 sind, wie Sammy oder Savage oder so, die sind ja auch, haben angefangen mit Anfang 20 oder so, als sie berühmt wurden, genau, und dann bis heute, was sie alles so durchgemacht haben an Entwicklung und was für Phasen sie alles hatten und so, da kann noch viel passieren, bin ich gespannt.
Me too, und was soll ich sagen? Ich glaube nicht unbedingt, dass der Weg eines Sammys oder eines Azads oder eines Silos mein Weg wird. Also ich bin mir jetzt schon eigentlich sicher, dass das, was ich mache, zu sehr Nische ist, um wirklich kommerziell so richtig, richtig erfolgreich zu werden. Auch vielleicht im Radio zu laufen, wie eben Sido. Aber habe mich eigentlich der Rolle schon mehr oder minder gefügt und versuche jetzt einfach mir so im Untergrundslot irgendwie mich da so ein bisschen reinzusneaken und bin da gerade schon am gucken, wie ich mich so gut wie möglich connecten kann mit diesen und jenen.
Ja, vor allem bei linksgerichtete Szene gibt es ja auch gar nicht recht groß im Hip-Hop. Also wird größer, habe ich das Gefühl, mit hier Wave the Gun und so und wie heißen sie, dies, das, Ananas, Neonschwarz und so. Die haben ja alles.
Sag mir jetzt tatsächlich nicht.
Echt nicht? Neon Schwarz? Die sind auf dem gleichen Label wie Feine Sahne Fischfilets in Hamburg.
Ja, dann muss ich das auf jeden Fall rausschicken. Also Feine Sahne feiere ich auch. Ja. Aber so Disaster PCK wären mir jetzt spontan noch eingefallen.
Ja, stimmt.
So geht auf jeden Fall in die Richtung, da würde ich dir definitiv zustimmen. Was für mich aber auch einfach wieder so ein Stück weit der Lauf der Dinge ist. Also jeder Trend produziert zwangsläufig den Gegentrend und für mich ist immer so dieses schöne Beispiel, erst kam so die 10er Jahre, die 2010er Jahre, wo Straßenrap so gefühlt alles regiert hat und dann so dieser Bruch mit Crow und Materia und Casper und Hafti und danach gab es irgendwie alles, ging irgendwie alles, konnte man irgendwie alles gefühlt machen, es hatte alles seinen Platz und dadurch ist jetzt Hip-Hop so groß geworden, dass auch eine Shirin David ihren Platz darin finden kann und das kann ich im Grunde nur befürworten. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich auch gerade aus meiner Position irgendwie cool, wenn inhaltliche Dinge mal wieder ein bisschen in Vordergrund gerückt werden und gehe aber eben davon aus, weil jeder Trend eben Gegentrend hervorruft, dass es jetzt auch mehr in diese Richtung gehen wird. Auch in Angesicht von Corona, Krisenjahr 2020, haben mit Sicherheit einige Leute Zeit, sich jetzt mal Gedanken darüber zu machen, wie sie ihre Musik vielleicht zukünftig ausrichten wollen und vielleicht auch ganz allgemein, wie wir leben wollen in dieser Gesellschaft.
Okay, das lassen wir mal so stehen. Gute Ansage. Lieblingsalbum. Hast du ein Lieblingsalbum, das du einfach immer wieder gerne hörst?
Schwierig. Wenn du mich jetzt auf das eine festnageln möchtest, gibt es vermutlich nicht.
Kannst du auch eine Top 5 sagen.
Also ist es einfach zu wechselnd. Aber es gibt schon so zwei, drei Größen, die ich vermutlich auch noch in 20, 30 Jahren hören werde. Hatte ich ja gerade schon gesagt, Sido, Maske bleibt für mich im Grunde zeitlos. Einfach weil Songs wie Profis im Club meiner Meinung nach zeitlos sind. Von den jüngeren Produktionen jetzt aus den vergangenen zwei, drei Jahren, Yesin Y habe ich übertrieben gefeiert, einfach weil es für mich so ein komplett rundes Produkt war. Tarek, KIZ, Golem fällt für mich auch in diese Kategorie, auch unglaublich starkes und vom Gesamtkunstwerk audiovisuell hätte man es nicht besser aufziehen können. Das sind Alben, die haben für mich ihre Zeit. Also ich bin nicht immer in der Stimmung, dass ich diese Alben hören kann, aber die einfach Größen sind, auch musikalisch, an denen ich mich ein Stück weit orientiere, beziehungsweise wo ich irgendwann mal hin möchte. Dass ich ein Album von mir durchhöre und sage, okay, das ist jetzt auf diesem Level und das steht jetzt erstmal für sich. So, das ist, da habe ich wirklich was geschaffen. Und mir das nicht nur selbst eingeredet in meiner Filterbubble, sondern da habe ich wirklich was geschaffen.
Okay. Jetzt so ein Lieblingsrapper, also.
Klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen doof, aber tatsächlich einfach durch diese Tagebuchfunktion mich selber. So, ich habe mich da selber einfach kennengelernt und ich finde auch dieses Vorbilder haben und Idole vergöttern und so, das hat seine Zeit und ist ja auch irgendwie cool, aber vergeht halt, glaube ich, irgendwann. Man hat halt so seine Kinderschuhe und schaut zu Leuten auf, aber irgendwann merkt man, dass auch das nur Menschen sind, die sich den Hintern auf der Toilette abwischen, wie jeder andere auch. Und das, also, sagt sich immer so leicht, man soll seine Idole nicht treffen, aber ich glaube, da ist ganz viel Wahres dran. Weil, ob ich jetzt mit einem Sido oder einem Yesin wirklich befreundet wäre, wenn ich die kennen würde, steht halt immer noch auf einem anderen Blatt und ich glaube, das muss man differenzieren. Aber aus dieser Fanperspektive tun das, glaube ich, die wenigsten. Und da bin ich für mich einfach froh, jemanden wie Yesin hören zu können, jemanden wie Sido hören zu können, ohne jetzt auf Krampf zu denen irgendwie eine Bindung aufbauen zu wollen. Das ist für mich da so der wesentliche Punkt.
Ja, also quasi du differenzierst den Musiker von der Privatperson.
Ja, voll.
Dann sagst
Also ich
du hörst gerne die Musik, aber du hast jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis, sie kennenzulernen. Halt. Weil du nicht weißt, ob die Person dann genauso ist wie in der Musik, oder?
klingt bei dir jetzt sehr extrem, aber ja, vom Gedanken her ist es das. Ja, ich meine, konkretes Beispiel. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Yesin hat zu Beginn der Corona-Pandemie angefangen, auf Twitch zu streamen und hat dann auch vor ein paar Wochen irgendwann mal einen Feedback-Stream veranstaltet, wo man eben Instrumental-Songs hinschicken konnte. Habe ich dann auch gemacht, wurde dann auch gespielt. Und was soll ich sagen? Die Kombination aus Marxist, Philosophen, Nerdtalk und dass ich mich seit 2 Monaten verstärkt religiösen Themen des Glaubens zugewandt habe. Ich glaube, er konnte es nicht so richtig einordnen. Und hat dann so ein bisschen rumgedruckt und meinte so musikalisch und wär gut geschrieben. Und aber hat dann im Grunde keine wirklichen Props, sondern so okay. Und das war in dem Moment eine herbe Enttäuschung. Also hab mich wirklich krass niedergeschlagen, so. Aber da habe ich dann auch gemerkt, okay, das sind jetzt einfach zwei verschiedene Paare. Du kannst seine Musik großartig finden, aber deswegen muss er deine Musik nicht großartig finden. Und ja, das war ein wichtiger Moment für mich auf jeden Fall.
Ja, das ist ein echt guter Satz, dass wenn man die Musik von jemandem gut findet, er nicht automatisch deine Musik gut findet. Außer du kopierst ihn vielleicht und dann findet er es gut, weil er sich selbst gut findet oder so. Das war das, ja.
Vielleicht so als umgekehrtes Beispiel noch, ich hatte einen Jugendbuchautoren, der mir ganz lange sehr, sehr viel bedeutet hat und der ja, ein Bild von Hip-Hop vertritt, das eben auch so Markus Lanz-mäßig, Spiegelartikel-mäßig rüberkommt. Also so sehr stark zwischen den guten moralischen Rappern und den bösen Gangster-Rappern differenziert, wo ich immer so die Krise kriege. Und ja, da habe ich mich dann eher von ihm wegbewegt und er hat mich aber eben als jungen Menschen durchaus mit schon einem differenzierten Weltbild in vielerlei Hinsicht wahrgenommen und er hätte mich, glaube ich, gerne an mancher Stelle, kam mir zumindest so vor, als hätte er den Kontakt mit mir gesucht und da habe ich dann aber gemerkt, auch weil er dann meinte, ja, du müsstest mal dich ein bisschen stärker irgendwie präsentieren und auch so marketingmäßig mal ein bisschen mehr machen, mir also auch schon musikalisch irgendwie ein bisschen reinreden wollte, nicht wirklich, aber so, ja, da habe ich dann gemerkt, okay, er ist nicht derjenige, für den ich ihn gehalten habe. Da hatte ich halt die Möglichkeit, ihn persönlich kennenzulernen, aber war war dann auch eine Enttäuschung. So. Vielleicht wäre ich auch von Jessen oder Sido enttäuscht, wenn ich sie kennenlernen würde, weil es gar nicht die Menschen sind, die ich seit Jahren vergötte in meinem Kopf. Man idealisiert sich dann ja auch so diese perfekten Menschen zusammen, aber am Ende des Tages sind am anderen Ende der Leitung eben immer nur Menschen. So,
und ja.
Das muss man, glaube ich, trennen können.
Ja, weil gerade wenn man sie idealisiert, dann können die Erwartung häufig auch gar nicht erfüllen, wenn man so ein bestimmtes Bild hat, was halt du dir selbst ausgemalt hast. Und dann kann man eigentlich nur enttäuscht werden. Ja. Jetzt gucke ich mal auf meine Fragen. Aber ich frage dich einfach mal, Rap-Szene aktuell findest du also, gefällt dir zurzeit, so wie ich es verstehe?
Feierig. Also, mir ist natürlich irgendwie klar, dass es da ganz viel zu kritisieren gäbe an Sexismus, an Rassismus, an Snobismus, an Materialismus, an Dingen, die da propagiert werden, auch 13-14-jährigen Kids mitgegeben werden und denen dann das Geld aus der Tasche gezogen wird, ungesunde Streaming-Mechanismen. Geht nicht mehr um die Musik und ist alles nur noch irgendwie auf 2,5 Minuten Modus Mio-Playlist ausgelegt und möglichst schnell den nächsten Hit produzieren. So könnte man jetzt alles irgendwie breitreden und kritisieren. Aber letzten Endes, wenn du dir so die Geschichte von deutschem Rap anschaust, so von den 80er, 90ern bis jetzt, wir wollten immer das Spotlight, jetzt haben wir es doch bekommen. So, jetzt muss man es nur noch mit den richtigen Themen irgendwie anreichern. Und wie gesagt, es gibt für jeden meiner Meinung nach mittlerweile irgendwie die passende Hip-Hop-Nische. Also ich kann verstehen, wenn du sagst, diese Drums oder diese Melodie ist nicht meins oder dieser Style gefällt mir nicht, aber so gar nicht. Ja. Kann ich mir schlecht vorstellen. Also deswegen, und das finde ich erstmal geil. Und dass da eben auch untergrundtechnisch so viel Cooles und Neues entsteht, was ja auch nur irgendwie dadurch möglich ist, dass Hip-Hop insgesamt so angewachsen ist. Sonst wäre vieles, also dass ich heute die Möglichkeit habe, mit einem Laptop und einem Audio-Interface und einem Mikro so ein komplettes Heimstudio hier habe. Allein das sind ja schon so Möglichkeiten, die früher durch Major und Gatekeeping irgendwie ganz krass reguliert wurden und wo heute im Grunde jeder von zu Hause aus irgendwie Hip-Hop die Welt verändern kann. Und das finde ich erstmal geil.
Ja, das stimmt. Das ist echt, man braucht echt nicht mehr viel, ne? Wenn man überlegt, früher musste man irgendwo ein Studio mieten, um seine Lieder aufzunehmen. Heute, nö. Ich kaufe mir ein gutes Mikro. Ja, das ist schon echt schön. Kommen wir mal zu deinen Releases. Du hast ja schon einiges rausgehauen, ne? Und wenn ich jetzt überlege, du bist jetzt 18, warst du 16, als du angefangen hast zu releasen? Bei, was war es, Rickvolution, ne? War dein erster offizieller Release.
Gab sogar davor noch was mal released wurde, aber die Releases sind in den vergangenen Jahren sowieso mega durcheinander gegangen und habe ich dann teilweise wieder auch Sachen runtergenommen und da kommt jetzt wahrscheinlich bis Ende des Jahres irgendwie nochmal so eine Compilation an den Tracks, so von dem 15. Lebensjahr bis heute. So ein paar Sachen, die ich gerne wieder released sehen möchte, aber ich glaube, das erste Mal released habe ich mit 15 und von da an, also das war, glaube ich, irgendwie die Single Urknall, das waren so 2, 3 Lieder. Dann kam die Rickvolution EP, dann habe ich das Album Nach den Regentagen rausgehauen, aber auf Bandcamp und YouTube. Dann habe ich verschiedene Songs gemacht und als EP rausgebracht, die dann aber wieder runtergenommen wurden. Und die jüngsten Sachen sind jetzt die New Krone Korken Order, das neueste oder aktuellste Album und danach kamen noch 2 Singles und jetzt im September tatsächlich an meinem Geburtstag, den 21. erscheint dann die nächste Platte, Spiral Dynamics.
Wie? Nochmal? Wie heißt die?
Spiral Dynamics.
Ah. Okay, fleißig. Müsste auch mal mehr produzieren. mal kurz umsetzen hier. Okay, und das war Rickvolution. Ist mir auch aufgefallen, dass du Sachen wieder runtergenommen hattest. Hast du es gemacht, weil sie dir nicht gut genug waren oder weil du die Inhalte nicht mehr gefühlt hast oder?
Da brauche ich auch kein Hehl draus machen. Ich hatte eine sehr wilde Jugend, ohne da jetzt auf die schlimmsten Details eingehen zu wollen. Ich habe stellenweise ganz wenig Wert auf Schule und ganz viel Wert auf die falschen Leute und die falschen Substanzen in den falschen Kontexten gelegt. Und so mit 17 hatte ich echt eine Zeit, wo ich halt wirklich nur noch Schule geschwänzt und so 7, 8 Joints am Tag geraucht habe. Und da habe ich dann Sachen produziert, mit denen ich ein paar Monate später nicht mehr cool war, als ich dann wieder zu Verstand gekommen bin.
Okay, krass. Das klingt hart irgendwie. Also, dass man dann quasi Sachen verarbeitet hat, aber dann irgendwie merkt so, ja, nee, das war alles Quatsch. So.
War nicht alles Quatsch, so, aber es war zu viel Quatsch und teilweise dann wirklich so einzelne Zeilen auf Songs, die mich dann so sehr gestört haben, dass ich dann den ganzen Song auch nicht mehr drauf haben wollte. Und zu der Zeit einfach nichts Inhaltliches gemacht. Also musikalisch hätte ich wahrscheinlich auch heute noch irgendwie dahinter stehen können, so, aber inhaltlich war es halt einfach, ja, so Nonsens. Keine wirkliche Aussage, nichts, was ich den Leuten mitgeben wollte. Und für mich ist irgendwie auch so der Punkt, ich versuche den Leuten was mit meiner Musik mitzugeben, aber als jemand, der irgendwie, das ist auch so das, was ich mir bei ganz vielen Deutschrappern eigentlich denke, bevor ich nicht selbst irgendwie gefunden habe, wonach ich gesucht habe, so jetzt im Hinblick auf den Sinn des Lebens, was soll ich anderen dann überhaupt weitergeben? Was kann ich anderen überhaupt sinnvoller weitergeben, ohne dass es jetzt ihren Lebensweg behindert? Oder da irgendwie die falschen Impulse gibt? Und ja, da habe ich einfach für mich gemerkt, dass manche Sachen in Ordnung waren in den vergangenen Jahren und andere nicht. Und dann sollte man aber auch, glaube ich, Fehler sind ja im Grunde menschlich und dann sollte man aber auch einfach dazu stehen.
Es klingt extrem reflektiert, also dass du dir sehr viel Gedanken über Dinge machst, die du getan hast und so. Ich für meinen Teil mit 18 war da nicht so das Respekt.
Dankeschön.
Weil ich war, ja, mache ich halt so. Und heute denk, was sehe ich, oh Mann, war ich dumm damals, aber das ist jetzt halt auch schon 14 Jahre her, dass ich 18 war. Naja.
Was soll ich sagen? Wie gesagt, eine wilde Jugend
Ja.
und auch teilweise schon Kindheit gehabt, die ich mich im Nachhinein so ein bisschen betrogen fühle in mancher Hinsicht, einfach weil ich so die vergangenen Jahre einfach sehr viel mit Psychosen, Neurosen, Depressionen zu kämpfen hatte. Aber das ist für mich immer so der wesentliche Punkt gewesen, oder heute, aus der heutigen reflektierten Sicht kann ich das so für mich sagen, dass man an Krisen wächst oder durch Krisen wächst. Und dadurch, dass meine Jugend im Grunde eine einzige Krise war, war ich eben zur Reflexion gezwungen. So, wie bin ich überhaupt hierher gekommen? Wie konnte das alles so furchtbar werden? Ja, und dann ist im Grunde schon der Prozess eingetreten, auch mit 14 durch Marx und Platon, die dann irgendwie in mein Leben kamen, mich sehr viel mit Politik und Philosophie beschäftigt und das bildet natürlich auch irgendwo ein Stück weit und regt zur Reflexion an.
Sehr gut. Ich wünschte, es würden mehr so denken, aber gut, kann man vielleicht auch nicht von allen erwarten, dass sie dann irgendwie schon so viel erlebt haben in den jungen Jahren, ne? Also, muss man halt auch sagen.
Das stimmt schon. Und davon abgesehen, also mein Vater ist, ich möchte es eigentlich gar nicht so, es klingt immer so, als würde ich mich mit fremden Federn schmücken wollen, aber es soll eigentlich viel mehr irgendwie klar machen, dass das hier auch so nicht von ungefähr kommt. Mein Vater ist halt Professor Doktor für Soziologie,
Okay.
mein Bruder studiert Psychologie. Ich habe es bis heute nicht mal geschafft, mein Abi zu vollenden, aber ich komme halt irgendwie kognitiv, geistig, habe ich viele Dinge mitgegeben bekommen und kann mich einfach wahnsinnig dankbar und glücklich schätzen, dass ich eben trotz dieser vielen Krisen und trotz vieler Niederschläge meistens jemanden hatte, der mich geleitet hat.
Krass. Ja gut, für Abi ist ja noch nicht zu spät, ne? Bist ja. Ich glaube, ich habe mein Abi mit 24 gemacht oder so.
Ich mache auch das Abi Abi gerade theoretisch als Fernabi so, aber ist halt jetzt irgendwie schon, das war jetzt vor ein paar Tagen bei einem Vorstellungs- oder Beratungsgespräch bei der SAE, der School of Audio Engineering, und ist so ein bisschen das Problem, ich suche gerade nach der richtigen Balance zwischen Theorie und Praxis und da Philosophie eben maßgeblich Zeit in mein Privatleben einnimmt, ich halt wirklich so 2, 3, 4 Stunden im Idealfall am Tag lesen kann, überlege ich mir halt im Moment, ob jetzt Abitur und ein Philosophiestudium im Anschluss, was halt der Plan gewesen wäre, ob das überhaupt noch so das ist, was ich machen sollte, ob ich damit glücklich werden würde oder ob es nicht eben in eine praktische Richtung, in die Musikproduktion gehen sollte oder ob ich vielleicht Landschaftsgärtner wäre und dann den ganzen Tag in der Natur verbringe. So, ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, wo Leuten auch mit 18 schon ein Stück weit die Erwartung suggeriert wird, sie müssten wissen, was sie wollten. Und da bin ich ganz ehrlich, das halte ich einfach für ganz großen Quatsch. So, ich habe noch 1000-mal die Möglichkeit, auf die Schnauze zu fallen und muss dann immer noch nicht wissen, was ich will. So, das Leben besteht doch eh aus permanenten Veränderungen und aus dem, was passiert, während man Pläne macht. Also, die Leute haben da immer so normative Erwartungen. Ich verstehe schon, dass ich für ganz viele wahrscheinlich eine Enttäuschung bin, wenn ich nur den mittleren Schulabschluss habe. Weil in Deutschland kommt man ja ohne nicht weit und ist dann ja irgendwie Teil der sozial schwachen Klasse. Und
gut.
Muss gucken, was für mich passt vom Lebensweg her, aber ich werde mich dann nicht durch Hände, die irgendwie meinen, mich formen zu müssen und dieses und jenes ist das Richtige für dich und das musst du jetzt aber machen. Die Sätze habe ich einfach in den vergangenen Jahren schon so oft gehört und haben dadurch einfach ein bisschen an Wirkungsmacht verloren.
Ja, das ist tatsächlich so, dass ich glaube, weiß nicht, grob geschätzt 20% der Leute, die machen das, was sie mit 20 gelernt haben, so. Der Rest hat halt Umschulung hinter sich oder einfach so Berufswechsel oder nochmal gefasst, es ist so, also auch dieses, dass man Kindern in einer Schule quasi schon festsetzt auf dieses Gymnasium, Hauptschule, Realschule, wo sie im Prinzip schon vor geschient werden, wo sie einmal landen werden, das ist halt alles so ein bisschen Bullshit.
40 Jahre Neoliberalismus und die Schulen bleiben da keine Ausnahme. So. Und deswegen habe ich mich in diesem Schulsystem auch nie wohl gefühlt, weil warum sagt man Kindern, dass sie oder bringt man Kindern bei, sich selbst zu verwerten? So Verwertungslogik über allem und ihr seid eh nur die Produktivkräfte, die dann ab 18 möglichst schnell auf dem Arbeitsmarkt beheizt werden. So, nee, ganz, ganz sicher nicht. Wir sind im Idealfall die Generation, die den Umsturz der Verhältnisse beiführt, aber ich werde mich nicht daran beteiligen, mich in eine Fortsetzung von Knechtschaft, die im Grunde ein Überbleibsel der feudalen Kastensysteme ist. So, Schwachsinn. Warum muss man, was ist Lohnarbeit für ein Konzept? Was ist Erwerbsarbeit für ein Konzept? Warum ist Wohnraum nicht umsonst? Warum sind Lebensmittel, warum ist Bildung nicht umsonst? So, jetzt drifte ich schon wieder thematisch ein bisschen ab.
Alles gut. Hast du dir mal überlegt, in die Politik zu gehen? War das mal eine Option für dich?
Tatsächlich. Ich habe jetzt vor 2, 3 Wochen mein Anmeldeformular für die Partei rausgeschickt.
Nice.
die sind neben den Linken so die Einzigen, mit denen ich mich irgendwie identifizieren kann. Und neulich ein Video gesehen von Mr. Wissen2Go. Wo er irgendwie dargestellt hat, was würde passieren, wenn 2029 die Partei die absolute Mehrheit in der Bundesregierung hätte.
Und?
Naja, das, was die Partei unter anderem halt möchte, ist sowas wie das Existenzmaximum von 1 Million. Das wurde von einem sozialistischen Ökonomen und Philosophen Thomas Piketty mal ausgerechnet, wenn man das mit 2 Millionen machen würde. Und letzten Endes läuft es halt darauf hinaus, dass jeder Mensch ein wahnsinnig gutes Leben mit mehr als 100.000 Euro führen könnte, wenn man das mit 2 Millionen machen würde. Und die Partei will das aber noch mal radikaler eben mit dem Existenzmaximum, dass man eben nicht mehr als ein Vermögen von 1 Million haben kann. Und auch da sehr viele, also die Partei ist für mich das, was die Linke eigentlich sein sollte. Halt wirklich sozialistische und radikale Ideen, bei denen natürlich hinter vielen irgendwie ein Fragezeichen steht, wie es konkret umgesetzt werden würde. Ist einfach die Problematik einer Satirepartei, wie ernst ist das zu nehmen, aber ich glaube, die meinen das schon ernst genug, um mich auch selbst daran beteiligen zu wollen und mal gucken, so, vielleicht bin ich in Düsseldorf im nächsten Wahlkampf hier, hänge ich auf irgendwelchen Wahlplakaten, so, man weiß nie.
Wäre cool. Ich würde dich wählen, aber ich wohne ja nicht in Nordrhein-Westfalen. Also dein Album kommt im September?
Ja.
Dein nächstes?
Am 21.
Was wird's für eine Richtung? Also du hast ja vorhin schon mal angedeutet mit verschiedenen Beats und Autotune ausprobiert und was kann man erwarten?
Tatsächlich in erster Linie den Autotune-Film, den ich jetzt für dieses Album gewählt habe, weil ich halt in den vergangenen Monaten gemerkt habe, okay, ich produziere gerade so viel, das wird jetzt nicht nur ein Album, das werden jetzt mehrere verschiedene Projekte, die irgendwie nebeneinander her entstehen. Und da ist jetzt eben Autotune sehr präsent, wobei diese Bezeichnung Autotune an sich ist ja schon irgendwie, es gibt tausend verschiedene Effekte und alles, was dann die Stimme in dieser Art und Weise so ein bisschen verzerrt, wird Autotune genannt. Und ich habe auf unterschiedlichen Songs unterschiedliche Effekte, mit denen ich experimentiert habe, so lange, bis ich cool damit war, bis es sich für mich gut angehört hat. Beat-technisch würde ich sagen, das Rundeste, was ich bisher gemacht habe, einfach weil die Tracklist wirklich durchkonzeptioniert des Todes ist. Inhaltlich ist es halt eine autobiografische Darstellung einer wissenschaftlichen Theorie, die so ein bisschen bekannt ist unter der Phrase "The theory that explains everything".
Okay. So.
Könnte ich jetzt noch ganz viel zu sagen, vielleicht noch so ein, zwei Sätze. Entwickelt von einem Doktor der Psychologie ist es ein System, das meiner Meinung nach deckungsgleich mit dem Weltgeist von Hegel ist, das deckungsgleich ist mit der Maslow'schen Bedürfnispyramide, das deckungsgleich ist mit praktisch allen für den Menschen und seine Persönlichkeitsentwicklung relevanten Bereichen des Lebens. Und das ist meiner Meinung nach eine Theorie, die den Paradigmenwechsel, der gerade ja irgendwie global stattfindet, so voranbringen könnte, dass wir halt, ich habe da immer so ein bisschen den Hintergedanken, für mich ist Familienplanung, auch wenn ich mir der Tatsache bewusst bin, dass es noch ein oder zwei Jahrzehnte bei mir dauern könnte, für mich halt jetzt schon irgendwie ein fester Bestandteil meines Lebenswegs. Also ich möchte irgendwann eine Familie gründen und ich kann keine Kinder in die Welt setzen, in der wir jetzt leben, und da war der Gedanke, mit dem ich an dieses Album herangegangen bin, so ein bisschen der, was müsste man einem Menschen mitgeben oder solchen Kindern mitgeben, gibt da irgendwie aus pädagogischer Sicht ganz viele Fälle von Kindern, die in der Natur ausgesetzt werden, was müsste man so einem Kind, das komplett von der Zivilisation weg, das nicht von diesen ganzen Einflüssen der Kultur aufgeladen wurde, was müsste man ihm mitgeben, damit es sich in bestmöglicher Art und Weise selbst erziehen kann, wenn man so möchte.
Okay.
Und das ist so der Anspruch, mit dem ich an dieses Album rangegangen bin. Inwieweit ich der selbstgesteckten Aufgabe da gerecht werde, kann dann, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden. Aber im Wesentlichen ist es ein dialektisches Album und wieder sehr viel Politik, wieder sehr viel Philosophie. Auf dem letzten Drittel würde ich aber behaupten, auch sehr viel Persönliches und Emotionales. Auch einfach, weil ich mich jetzt in den vergangenen zwei, drei Monaten immer mehr geöffnet habe im Hinblick auf, wie sehr soll das jetzt ein Seelenstriptease werden, wie viel kann ich da von mir als Person, als Privatperson zeigen. Und ich glaube, damit werde ich nochmal Leute catchen, die bisher mit meinem Philosophen-Politik-Nerd-Talk nicht so viel anfangen konnten.
Braucht man für deine Alben ein Reklamheft?
Könnte man meinen, aber nein, ich glaube nicht. Ich habe immer so ganz viele blumige Worte an der Hand, mit denen ich dann versuche, das zu beschreiben. Aber letzten Endes, die Tracks sind, glaube ich, auch so vielleicht nicht für jedermann, aber für jeden, der sich in dieser Welt bewusst bewegt und versucht, vielleicht ein bisschen Anteil zu nehmen am Leben der Gesellschaft, an Leben der Gemeinschaft, an ich glaube, dass bei solchen Leuten dieses Album durchaus seine Wirkung finden kann.
Mhm. Ja, das ging mir, ich habe ja in der letzten Folge über dein aktuelles Album gesprochen. Und das war, ich musste es echt die Lieder ein paar Mal hören, um zu verstehen, was du mir sagen willst. Aber sowas respektiere ich total, weil ich finde es schön, wenn Leute einfach so ihr Ding machen und nicht sagen so, ja, ich muss gewisse Wörter sagen, damit die Leute es hören, sondern im Prinzip befolgst du ja auch die Rap-Regeln, Gesetze von Curse mit, ich glaube, war es 6, hab dein eigenes Repertoire, so, und das passt ja genau hin, so, dass du einfach deine Worte nimmst.
Irgendwie jetzt ein bisschen unsinnig, wenn ich jetzt über Themen rappe, die eben in Hip-Hop noch nicht so ihren Platz haben, wie ich mir das wünschen würde, und dann aber irgendwie so das Standard-Hip-Hop-Vokabular verwenden würde. Also das ging ja auch. Und man könnte das Ganze auch irgendwie eine Nummer platter und dadurch wahrscheinlich sogar leichter zu vermarkten. Ja, das ist nicht mein Anspruch. Ich mache Musik in erster Linie für mich selbst. Ich hatte ganz lange fixe Ideen von dem, was Musik sein müsste, im Kopf. Mittlerweile ist für mich einfach der Ansatz, Kunst, alles kann, nichts muss. Mhm. So, wenn ich heute einen kompletten Part oder einen kompletten Song schreibe, bin ich glücklich, wenn es nur eine Zeile oder mal gar nichts ist, wenn ich vielleicht auch mal abgefuckt davon bin und gar keine Lust mehr auf Musik habe, dann ist es auch okay so. Und am Ende des Tages muss ich mich halt einfach damit wohlfühlen und ja, für vielleicht noch zur Verständlichkeit, ich finde es halt immer so ein bisschen langweilig oder schwierig, wenn Künstler so ihre eigenen Kunstwerke erklären sollen, weil letzten Endes macht da doch jeder sowieso so ein bisschen sein eigenes Ding draus. Das fand ich auch, war ein sehr geiler Gedanke, den Tarek KIZ eben mit seinem Soloalbum Golem verfolgt hat. Wie der Titel schon sagt, es ist halt ein Golem. So, es geht durch tausend Hände und verändert sich ja währenddessen auch nochmal. Und für mich wird ein Album nie fertig, es wird nur abgegeben. Und jeder kann in die Worte sowieso rein interpretieren, was er möchte. Dass man manche Worte dann halt vielleicht mal googeln muss, so geschenkt. Wer googelt nicht mal irgendwie Begriffe?
Ich bin froh, dass wir im Zeitalter von Google leben. Ja, das ist doch ein schönes Abschlusswort. Oder willst du noch den Leuten was mitgeben? Außer hört meine Platte.
Hört meine Platte, stimmt, die Läden, kauft die Boxen. Nein, so. Vielleicht, was ich irgendwann zwischendurch mal gesagt hatte, so, macht euch Gedanken darüber, wie wir vielleicht gesamtgesellschaftlich nach diesem ja sehr krisenbehafteten Jahr weiterleben wollen, weil es kommt mir nicht so vor, als hätten hier alle Menschen ein gutes, ein glückliches Leben, und das bezieht sich nicht nur auf die, die irgendwie mangelnde Möglichkeiten, mangelnde Chancen haben, sondern auch denen, die eben, und das schönerweise schlägt das jetzt die Brücke irgendwie zum Anfang und zum Wohlstand, und es ist halt nicht alles. Und was darüber hinaus irgendwie in dieser Gesellschaft stattfinden könnte, an Sensibilität, an Gestaltungsmöglichkeiten, da würde ich mir tatsächlich einfach wünschen, dass sich die Leute mal irgendwie im Kopf zu machen, welchen Beitrag sie im positiven Sinne leisten können.
Ja, das würde ich als Schlusswort lassen. Ich danke dir, dass du hier in den Zoom-Chat gekommen bist. Und freue mich auf dein nächstes Album.
Ja, Dankeschön.